Ein besonderer Gottesdienst, das weiß, denke ich, inzwischen jeder, vor allem wenn er in die erste Reihe schaut. 10 Personen warten hier, gespannt auf ihre Taufe, 2 weitere auf ihre Mitgliedsaufnahme. Und diese Persönlichkeiten, die haben allesamt einen Weg hinter sich gebracht, um hier heute anzukommen. Der Weg begann damit, dass Gott sie gerettet hat, ihre Sünden vergeben hat und dass er ihnen ewiges Leben geschenkt hat. Gott hat sie in diese Gemeinde geführt und sie haben sich durch verschiedene Maßnahmen darauf vorbereitet, heute hier verbindlich in diese lokale christliche Gemeinde einzutreten. Doch genau genommen begann euer Weg, wie auch unser Weg, schon viel, viel früher. Nämlich schon im Alten Testament steht davon was, im ersten Buch Mose. Da heißt es, und Gott sprach, wir wollen Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Ein Auszug aus der Schöpfungsgeschichte, ein nicht unwesentlicher Ausschnitt, der uns zeigt, wie es eigentlich wirklich begann. Nämlich die Geschichte von Gott mit seinen Menschen, von Gott mit uns. Hier steht, dass er uns nach seinem Bild, es heißt hier nach unserem Bild, Gott ist ja nicht eins, sondern Gott ist 3, Vater, Sohn, Heiliger Geist, 3 Personen in 1. Sehr komplexes Gedankengebäude. Manche tun sich wirklich schwer damit, ich verstehe das. 3 und doch einer. Und deswegen sagt er, wir schufen den Menschen nach unserem Bild, nach dem Bild Gottes. So Vater, Sohn, Heiliger Geist sind in uns ein Stück weit vorhanden. Sie spiegeln sich in uns wieder. Es steht da uns ähnlich. Das hebräische Wort Demut bedeutet Ähnlichkeit, Nachbildung, Abbild. Es ist etwas Vergleichendes. Man könnte auch Platz sagen, er schuf jemanden wie. Sich ähnlich, wie sich. Ein gewaltiger Ausdruck, wenn Gott sagt, ich schuf jemanden wie mich. Ich weiß nicht, ob Sie, ob ihr, erlaubt mir bitte heute, dass du, das wird sonst zu schwierig, ständig hin und her so switchen zwischen Sie und du, es soll nicht respektlos gemeint sein, im Gegenteil. Aber stell dir vor, Gott sagt dir, ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Ich meine, das meint nicht, wir sehen jetzt, wir haben dieselbe Nase wie Gott. Das passt nicht ganz. Wir haben alle andere Nasen. Aber wir haben die Persönlichkeit, wir haben diese geistliche Ähnlichkeit mit Gott, die man manchmal nicht so sehen kann, gebe ich zu. Manchmal verhalten wir uns nicht wirklich wie Gott, oder? Dann können wir uns selbst nicht leiden. Kennt ihr die Momente? Ja, das habe ich jetzt gerade gedacht oder gesagt oder getan. Aber trotzdem ist was in uns, was uns hier erkennen lässt, was richtig und falsch ist. So, wir haben eine innere Eichung. Die kann man auch ein Stück weit verlieren, aber eigentlich ist sie da gewesen, von Anfang zumindest. Was richtig und falsch ist. Und dann heißt es hier, dass er uns segnete, die ersten Menschen. Er segnete sie. Und zwar mit 3 Dingen. Einmal mit seinem Segen. Dann segnete er sie mit Herrschaft. Okay. Wir wissen, dass das nicht Herrschaft meint über andere Menschen. Darum ging es nie. Aber es geht um Herrschaft über meine Lebensumstände. Vielleicht kennt ihr das. Ihr lebt in den Tag rein und euch passieren Dinge, wo ihr überhaupt kein Gefühl habt, dass ihr gerade Herrschaft habt über euer Leben. Sondern habt den Eindruck, alle anderen herrschen über euch gerade. Alle Umstände, Krankheit X, Kollege Y oder der Chef oder der Ehepartner. Aber wo ist meine Herrschaft über mein Leben? Gott sagt, wir sind gesegnet mit dieser Herrschaft. Manchmal müssen wir sie uns zurückholen. Und das hat was mit Ähnlichkeit zu tun, mit Gott Ähnlichkeit. Und da kommen wir wieder auf die Liebe. Ohne Liebe zu herrschen ist grausam. Wir wissen das als Deutsche sehr gut, wie es war, wenn jemand ohne Liebe ein Land regierte und ins Chaos stürzte. Und Multiplikation ist der dritte Teil dieses besonderen Segens. Vervielfältigung. Die guten Dinge sollten sich vermehren. Das ist der Segen, den Gott über die ersten Menschen gab. Genau genommen war das so, wenn wir weiterlesen, Adam wurde geschaffen aus Staub, gebildet und dann kommt Gott, haucht ihm das Leben ein. Und jetzt stellt euch vor, die ersten Worte, die diese neue Kreatur hört, ist dieser Segen. Der hat die Augen neu auf und dann hört er Gott sprechen, die ersten Worte, die er hört, sagt, ich segne dich, du sollst Herrschaft haben. Du sollst Multiplikation in deinem Leben erleben von allem Guten und du sollst meinen Segen mit dir haben bei allem, was du tust. Dieses Bild zieht sich übrigens durch alle Bundesbeziehungen der Bibel. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich jetzt weitermachen, würde ich euch vom Bund mit Noah erzählen, nach der Sintflut. Dieselben Segnungen wurden ausgesprochen. Nachher mit Abraham, mit dessen Söhnen und Nachkommen, bis hin zu Jesus Christus, der diesen Bund komplettierte und sogar noch erweiterte. Deswegen reden wir von dem neuen Bund, dem der alte mit seinem ganzen Segen drin ist, aber der Fluch weggenommen wurde. Das ist ein großes Vorrecht, in dieser Zeit zu leben. Im neuen Bund, im Markus-Evangelium, bezeichnet Jesus ihn wie folgt. Und zwar sagt er, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Jetzt könnte man sagen, okay, das war bestimmt für die Apostel, die 12. Da wissen wir ja, dass es passiert. Aber hier steht sehr klar, und ich habe das im griechischen Grundtext nachgeschaut, da steht alle, die gläubig geworden sind oder gläubig werden. Das meint dich und mich. Wenn wir an Christus gläubig sind, ist das eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, was wir uns anziehen dürfen. Wo wir sagen können, hey Gott, wir sollen jetzt nicht giftige Sachen trinken, das meint's nicht. Aber wenn mal was passiert, dann haben wir einen übernatürlichen Schutz, den wir uns auch nehmen können. Sagen, Gott, ich habe gerade einen Fehler gemacht, vergib mir, gleich das doch aus, mach mich heil. Oder wenn jemand krank ist in der Familie, du gehst hin als Vater, als Mutter oder als Kind und legst Hände auf. Und sagst, Gott, du hast gesagt, ich soll Hände auflegen, wenn jemand krank ist, weil ich bin gläubig geworden. Ich habe diesen Segen auch. Und dann beobachtest du, wie es besser wird, wie Heilung eintritt. Wir erleben das in dieser Gemeinde sehr, sehr oft. Wir haben Krankheiten geheilt gesehen, ich weiß nicht, vom Schnupfen bis zum tödlichen Krebs, von nur noch Tagen oder Wochen Lebenserwartung. Wir haben all das gesehen. Wir können nicht sagen, es ist immer so gewesen, aber es ist sehr oft so gewesen. Und es nimmt dramatisch zu in den letzten Monaten. Einfach weil einfache Christen hingehen, legen Hände auf und bestehen darauf, Gott hat gesagt, er will heilen, auch durch mich. Keiner von uns ist perfekt, aber Gott ist es. Und Gott lebt in seinen Kindern. So, ich fasse das zusammen mit einem Satz. Wir als Christen, ganz egal, welcher Kirche wir jetzt angehören, es sind jetzt heute auch viele Gäste, die aus anderen Kirchen und Gemeinden sind. Ob sie Katholik sind oder evangelisch oder in irgendeiner anderen Freikirche sind. Wenn sie Christus als ihren Herrn haben, haben sie dieselbe Berufung. Sie sollen ein übernatürliches Leben führen. Übernatürlich heißt nichts anderes, als dass es über dem Natürlichen liegt. Das ist nicht immer alles erklärbar und es ist auch noch weniger immer alles zu verstehen. Zumindest geht mir das so. Vieles verstehe ich nicht von dem, was Gott tut, aber ich bin begeistert, weil alles, was er tut, ist richtig gut. Ich habe euch einen Film heute mitgebracht. Wen den interessiert, den haben wir auch unten im Büchertisch zum Verkauf und auch das Buch von diesem jungen Mann, der hier die Hauptrolle spielt. In diesem Film, ja, ich lasse ihn einfach mal anschauen. Wir gucken uns in zwei Hälften an. Das ist ein kurzer Film, 10 Minuten etwa jede Hälfte. Wir starten jetzt mit der ersten Hälfte, danach sage ich ein bisschen was dazu und dann schauen wir uns die Fortsetzung an. Ich wünsche viel Freude mit Butterfly Circus oder auf Deutsch der Schmetterlingszirkus. Hat Gott einen Fehler gemacht? Will hat seit seines Lebens nur Geringschätzung und Verachtung erlebt. Er ist so ganz anders als die übrigen Menschen in seinem Umfeld. Doch er kann das nicht als etwas Wertvolles oder Einzigartiges erkennen. Er fühlt sich hilflos, der Willkür anderer Menschen ausgeliefert. Er hält sich für wertlos und von Gott selbst verstoßen. Warum ist das so? Ich glaube, es ist so, weil er das von Anfang an gehört hat, von anderen. Er hat es oft genug gesagt bekommen, irgendwann hat er es geglaubt. Lügen wurden für Wahrheit verkauft. Und weil niemand ihm je eine Chance gegeben hat oder eine andere Perspektive gezeigt hat, ist er, wer er ist. Jetzt hat Will neue Freunde, die es gut mit ihm meinen. Nicht in die Freakshow, wo er ausgestellt wird, sondern er ist einfach mit dabei. Er darf zuschauen, er darf lernen, er darf sehen. Ich frage mich, wie er sich gerade eben wohl gefühlt haben muss, neben dem stärksten Mann der Welt. Er, der nicht mal Arme und Beine hat. Wertvoll? Oder eher minder wert? Ich habe in meinem Leben immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, deren Selbstwertgefühl ganz, ganz unten war. Und ich habe da mit Männern zu tun gehabt, die stark waren äußerlich, was dargestellt haben. Ich habe mit Frauen zu tun gehabt, die sehr erfolgreich waren in dem, was sie taten. Ich habe mit Teenagern zu tun gehabt. Und in all diesen Gruppen habe ich Menschen gefunden, deren Selbstwertgefühl ganz woanders war, als man vielleicht äußerlich hätte denken können. Die Frage ist doch, wer bestimmt denn meinen Wert? Ist es mein Aussehen oder mein Besitz? Ist es meine Leistung? Das, was ich im Leben erreicht habe, gibt mir das Wert? Ist es mein Erfolg oder ist es Macht und Einfluss, die ich ausüben kann? Oder vielleicht meine Coolness? Ist es mein Partner, mein Ehepartner, mein Freund? Oder sind es meine Kinder? Alles Möglichkeiten, von denen ich meinen Wert ableiten könnte. Und ehrlich gesagt, die meisten tun das. Wahrscheinlich hat jeder von uns in irgendeinem dieser Bereiche seine Wertvorstellung zumindest zum Teil festgemacht. Aber in Wahrheit ist nichts von diesen Dingen dazu geeignet, mir als Lebens- oder Wertgrundlage zu dienen. All dies wird sich verändern. Vieles davon wird sich völlig verlieren. Mein Aussehen wird nicht so bleiben, wie es ist. Die Leute, die über 40 sind, wissen das. Ja, oder? Wir verändern uns. Das, was heute noch in und der Hammer ist, ist vielleicht in 20 Jahren, das hört es keinen mehr. So, wenn das meine Wertgrundlage ist, was mache ich dann mit 40, 50, 60, 80? Mein Besitz ist heute da, was ist morgen mit ihm? Wer sagt uns, dass nicht eine Inflation kommt, wie es schon geschehen ist, und unsere Vermögen auffrisst und alles, was wir uns erarbeitet haben, morgen wertlos ist? Ein Erdbeben an der falschen Stelle? Und alles, worauf wir gebaut haben, ist auf einmal nicht mehr da. Menschen erleben das in unserer Zeit. Macht und Einfluss, wie schnell ist es vorbei? Erfolg, wie schnell ist er vorbei? Wen interessiert noch der Pokal von letztem Jahr? Kein Mensch. Der neue Pokal ist interessant. Aber auch nur, solange er neu ist. Wen interessiert das neue Auto, was du dir gerade zusammengespart hast, mit allem, was du hast? Vielleicht als junger Mensch aufgetunt bis zum geht nicht mehr. Das bist du, das ist dein Auto. Und dann die erste Delle. Dann leistet es der Freundin aus und sie kommt heim mit so einem Gesicht. Ich habe leider eine Delle reingemacht in die Tür. Oder okay, schon ist all das, was vorher so wichtig war und so wertvoll war, auf einmal gar nicht mehr so viel wert. Mein Partner, was ist, wenn ich ihn verliere? Mögen wir alle verheiratet bleiben, bis uns der Tod scheidet, so soll es sein. Aber was ist, wenn es anders ausgeht? Was dann? Wo ist mein Wert dann, wenn mich jemand betrügt, verrät, verlässt? Merkt ihr, wie schnell mein Wert ganz unten sein kann, obwohl er gestern noch ganz oben war? Wenn meine Kinder, das ist, woran ich mich messe, Was ist, wenn sie erwachsen sind, aus dem Haus gehen? Und dann? Was bin ich noch wert? Die Frauen betrifft es wohl mehr als die Männer. Wenn meine Muttergene nichts mehr zu tun finden, die Enkel ausbleiben, was ist dann? Wert zu definieren ist sehr, sehr wichtig. Wettbewerb ist für viele Menschen ein sehr hilfreicher Antrieb, aber Vergleich, wenn es um Wert geht, zerstört immer. Da gewinnt niemand bei. Diese Gemeinde hier besteht aus rund 100 faszinierenden Persönlichkeiten. Viele davon wirken durch ihren Charakter oder ihre Integrität, ihren Fleiß, auch ihre Erfolge und viele andere Eigenschaften anziehend. Manchmal höre ich von neuen Gottesdienstbesuchern Sätze wie: Oh, so wie der, wie Charlie heute Morgen, so möchte ich auch gerne reden können. Oder so wie der oder so wie die wäre ich auch gerne. So erfolgreich, so geistlich, so tief. Wisst ihr, als Pastor habe ich das seltene Vorrecht, bei sehr, sehr vielen Persönlichkeiten Backstage zu sein. Das bedeutet hinter der Bühne, da wo nicht jeder reingucken kann. Als Seelsorger bekommst du Dinge mit, die andere nie sehen, aber die immer da sind und die quälend sein können, die das Leben oft in eine falsche Richtung führen. Ich darf also die Vergangenheit einiger Persönlichkeiten kennen und auch von den Kämpfen wissen, die sie hinter sich haben oder in denen sie sich gerade befinden. Und ich kann dir sagen, jeder, der hier predigen darf, hat seine Geschichte. Ist keiner als Superman geboren. Keiner als Star. Einige von uns, und ich ganz vorne dran, waren Nobodies. Menschen, denen niemand eine Chance gegeben hätte, jemals in solch einer Art Gott und Menschen zu dienen. Diese Predigt und auch die Auswahl dieses Filmes habe ich ganz besonders für die 12 Menschen vorbereitet und ausgewählt, die hier heute in dem Butterfly Circus Christuszentrum Limburg aufgenommen werden. Denn das sind wir. Wir sind keine Freakshow. Nein, das nicht. Wir sind eine Sammlung von sehr viel, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit sehr unterschiedlichen Geschichten, mit Kämpfen der Vergangenheit, mit Kämpfen in der Gegenwart, aber mit einer glänzenden Zukunft. Und ich möchte jetzt gern mit euch den zweiten Teil und damit die Auflösung dieses Filmes anschauen. Viel Spaß mit Teil 2 des Butterfly Circus. Vielleicht habt ihr es gemerkt, durch den ganzen Film zog sich von Anfang bis Ende die Verwandlung einer Raupe zu einem Schmetterling hin. Will ist nicht der einzige Künstler im Butterfly Circus, der sich lange Zeit für wertlos, für unfähig, für hässlich gehalten hat. Im Gegenteil, jeder einzelne Artist hatte seine Geschichte. Sie hatten eine schwere Vergangenheit hinter sich und mussten wie Will erst lernen, dass sie wertvoll, einzigartig und wunderbar sind. Wunderbar. Jeder Einzelne hatte seine Verwandlung, seine Metamorphose hinter sich. Von der kleinen, hässlichen Raupe hin zum Schmetterling, der alles verändert, was er jemals war. Da ist die ehemalige Prostituierte Anna, die schwanger vor die Tür gesetzt wird, weil sie in diesem Zustand angeblich zu nichts mehr nütze ist. Oder George, der seinen Lebensfrust und seine angestaute Aggression in Schlägereien zu bewältigen versucht. Und da ist der alte Poppy, der scheinbar nichts mehr leisten kann und vom Betteln lebt. Mit Hilfe von Mr. Mendes, der das Potenzial in diesem Menschen erkennt und ihn Mut macht, vollzieht sich in ihnen eben diese erstaunliche Verwandlung. Die einst gebrochenen Menschen blühen auf und entfalten ihre Talente, wie eben die Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling wird. Es ist genau das, was wir hier erlebt haben, was an Will geschehen ist. Er erkennt, dass es sein eigenes inneres Bild war, dem er bisher geglaubt hat. Glauben heißt Vertrauen. Darauf vertrauen, dass es so ist, wie andere es sagen, wie ich fühle, wie es scheinbar zu sein scheint. Ein Bild der Wertlosigkeit, das von Menschen geprägt wurde, die ihn verachteten. Jetzt begreift er, dass Schönheit aus Asche heraus entstehen kann. Ich fand diesen Satz so schön. Und er versteht nun, dass je größer der Kampf ist, desto größer auch der Triumph. Auf einmal ist seine Behinderung sogar eine Chance, ein Vorteil. Wer Nicks Buch gelesen hat, also Nick ist der Schauspieler, Nick Vujicic, der weiß, dass dieser Mensch genau das von Herzen vorlebt. Er ist einer der fröhlichsten, dankbarsten und aktivsten Menschen, von denen ich je gehört habe. Ein sehr, sehr beeindruckender junger Mann. In dem Film lernt er als Will mindestens 6 Dinge, die für uns auch ganz wichtig sind. Er lernt erstens, sich als wertvoll zu erkennen. Er lernt zweitens, sich aufzurichten. Er lernt drittens, neue Wege zu gehen. Erinnert euch, wie er über das Holz lief? Und dann lernt er auch zu schwimmen. Nicht ganz absichtlich, aber er lernte. Manche Krise lehrt uns kostbare Botschaften. Er lernte auch fünftens etwas Besonderes zu wagen, nämlich den Sprung, den er zum Schluss dann vorführte, wo er selbst zur Attraktion wurde. Nicht wegen seiner Behinderung, sondern wegen seiner Persönlichkeit, wegen seinem Mut. Und er lernte, dass er trotz oder besser gesagt wegen seiner Benachteiligung das Leben anderer Menschen berühren, ermutigen und segnen kann. Denk an den kleinen Jungen, der kam und den einfach nur umarmte. Er selbst behindert mit seinen Beinen. Er kam und drückte diesen Jungen, dem es noch viel schlechter ging, und wurde getröstet und ermutigt, dass vieles möglich ist. Und genau für diese Bereiche hat Gott die lokale christliche Gemeinde geschaffen. Und ich sage das ganz bewusst nicht nur über das Christuszentrum, das gilt für jede christliche Gemeinde dieser Erde. Wie sie sich auch nennt, zu welcher Organisation sie auch gehört. Dafür hat Gott Gemeinde erdacht. Es ist unsere Aufgabe, Menschen ihren wahren Wert begreiflich zu machen, der eben nicht von den Dingen abhängt, die ich anfangs erwähnte, wo es in unserer Produktionsgesellschaft ja doch scheinbar so logisch ist, dass davon unser Wert abhängt. Ich habe genug Leute gesehen, die aus dem System rausgeflogen sind, durch eine Krankheit, durch den Verlust von einem lieben Menschen, durch eine Katastrophe und auf einmal nicht mehr drin waren im System. Vorher waren sie die Stars, waren sie ganz oben und dann waren sie nicht mehr drin. Sie waren nicht mal mehr drin. Man sagt in unserem Land ja dazu, den Boden unter den Füßen weggezogen. Mal ganz ehrlich, hat nicht jeder irgendwo diese Angst, dass ihm das passieren könnte? Wie geht's euch bei Beerdigung? Oder wenn ihr einen Krankenbesuch macht bei jemandem, der nicht mehr lange zu leben hat? Wer hat nicht schon gedacht, was, wenn es mich trifft? Wie würde es mir gehen? Wie würde ich klarkommen in dieser Zeit, in dieser Situation? Diese Horrorvorstellung. Wir denken nie lange drüber nach. Sonst fallen wir in eine Depression. Wir schieben das schnell wieder weg und machen weiter in unserem Hamsterrad. Unser Leben geht so schnell, Leute. Ein Weihnachten jagt das andere. Es ist nicht mehr wie als Kinder, wo wir gewartet haben, wann ist endlich Weihnachten. Wir wissen, es geht so schnell. Mit jedem Jahr scheint das Jahr schneller zu verlaufen. Thomas hat es gepredigt. Es ist so. Wir als Gemeinde richten durch das Evangelium Menschen wieder auf. Das ist unsere Aufgabe. Wir helfen ihnen dabei, neue, gute Wege zu gehen, Wege auf Gott zu. Wir helfen ihnen auch zu schwimmen. Und wir helfen ihnen auch manchmal, den Schritt auf Wasser zu wagen oder eben in Gottes Berufung für ihr Leben zu springen. Denn die hat jeder von uns, viele noch unentdeckt. Gott hat einen Plan für ihr Leben, für dein Leben. Und wie schade wäre es, wenn wir vor ihm stehen eines Tages und er sagt uns, was hast du mit deinem Leben angefangen? Ich habe es dir gegeben mit einer Absicht. Ich habe für dich einen sehr persönlichen Plan gehabt. Und du hast dich nur um dein Business gekümmert, um deine Familie, um alles gute Dinge. Aber du hast mich vergessen. Lasst uns darauf aufpassen. Wir als Gemeinde ermutigen dazu, das Leben anderer Menschen mit Gottes Heilungs- und Auferstehungskraft zu berühren, die durch uns Christen fließen will. Denn wir haben Gott. Wenn wir es nicht fließen lassen können durch uns, wo soll Gott Menschen berühren, wenn nicht durch die, in denen er lebt? Und als Christen ist es unser Vorrecht, zu wissen, der Heilige Geist Gottes hat in uns Wohnung genommen. Wir transportieren ihn. Gott schuf uns also mit Berufung und mit Potenzial. Und er schuf uns auch mit Wert. Das ist mein dritter Punkt und der ist sehr wichtig. Es gibt zwei Grundlagen für den Wert, den Gott dir und mir gegeben hat. Zwei Grundlagen, die nichts zu tun haben mit den Wert Möglichkeiten, die ich am Anfang erwähnte. Nicht mit Leistung, nicht mit Aussehen, nicht mit Erfolg. Zwei Grundlagen, die dann noch halten, wenn alles andere weg ist. Wenn alle Fans und Freunde verschwunden sind in deinem Leben, mögest du das nie erleben. Aber wenn das passiert, sind diese beiden Werte unendlich wichtig. Der erste, den lesen wir im Psalm 139. Du bist es ja auch, du Gott, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, ich habe erkannt, deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkel geschaffen wurde, wurde kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Ich weiß, ich bin wertvoll, weil Gott hat mich erdacht und geschaffen. Mit meiner Nase, mit meiner Größe, mit meinem Haarsatz, mit all dem. Er hat mich erdacht. Ich bin eins seiner Kunstwerke, genauso wie jeder von euch. Das alleine sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Ja, ich weiß, das Alter verändert Dinge. Und dennoch ist es wunderschön. Schau einen alten Menschen ins Gesicht. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Es trägt all die Zeichen des Lebens. Viele Erfahrungen. Unendlich viel Geduld und Liebe und Güte. Kostbarkeiten des Lebens. So, nicht nur die Jugend ist schön, die faltenlos ist. Jedes Jahr hat seine Schönheit. Gott hat dich geschaffen. Wenn du irgendwann mal wieder zweifelst, bist du wertvoll, verdienst du das überhaupt? Denk daran, Gott hat dich geschaffen. Die Bibel lässt es uns klar wissen. Und es gibt noch einen Grund, warum wir uns wertvoll fühlen dürfen. Warum wir wertvoll sind. Und der steht im Johannesevangelium, im 3. Kapitel, Verse 16 und 17. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Ganz gleich, ob ich dem gerade gültigen Maßstab unserer Zeit entspreche oder nicht, diese beiden Gründe für meinen Wert werden nie vergehen und sich nie verändern. Gott hat mich geschaffen und Gott hat seinen Sohn an so ein Kreuz geschickt, um für meine Schuld zu zahlen, weil ich ihm kostbar bin. Ich weiß nicht, was du bereit bist, für etwas zu zahlen, was dir kostbar ist. Für dein Hobby, für deine Familie, für etwas, was dir wirklich kostbar ist. Aber wenn du es bezahlt hast, dann weiß die Person, wie wichtig sie für dich ist. Deswegen lieben Frauen, wenn sie einen Ring geschenkt bekommen oder Schmuck oder irgendwas Schönes. Selbst der Blumenstrauß drückt das aus. Es drückt aus, du bist mir wertvoll. Wenn du aber für deine Frau oder du Frau für deinen Mann dein Leben lassen würdest, gäbe es einen größeren Beweis dafür, wie wertvoll du in den Augen deines Partners bist. Und wenn der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, seinen Sohn für mich ans Kreuz schickt, weil er genau weiß, ohne diese Versöhnungstat gibt es für mich keine Chance auf Wiedervereinigung mit meinem Herrn. Meine Sünde trennt mich auf ewig von Gott, das ist klar. Die Bibel macht da kein Geheimnis draus. Sünde heißt Zielverfehlung, heißt Leben ohne Gott. Und das haben wir alle getan. Einige tun es noch. Aber durch dieses Sühneopfer Jesu ist uns der Weg freigemacht. Er hat die Schuld auf sich genommen. Viele Christen haben das nicht verstanden. Ich bin schuldig vor Gott. Alleine ich, so wie jeder andere Mensch, der je gelebt hat. Keiner hat aus sich heraus jemals den Weg geschafft, zu Gott zu kommen. Keiner. Religionen versuchen das. Ich mag keine Religion, auch keine christliche Religion. Religion ist immer Leistung. Menschen müssen irgendwas leisten. Menschen dürfen das tun und dürfen das nicht tun. Und dann hoffen sie irgendwie, Gott zu besänftigen. Ganz egal, auch die christliche Religion ist nicht besser. Glauben heißt eine Beziehung zu Gott haben. Eine Beziehung zu dem Vater, durch Jesus Christus zu haben. Das ist was völlig anderes als Religion. Deswegen sind wir hier nicht sehr religiös als Gemeinde. Bitte das übersehen, wenn das jemanden stört. Wir glauben nicht an Religion. Wir glauben an Gott. Und Gott ist nicht Religion. Gott hat alles getan, was nötig ist, um mich zu retten. Ich muss nichts tun. Aber weil er alles getan hat, bin ich so dankbar, dass ich gerne nach seinen Maßstäben lebe. Ich bin so froh und so dankbar bis heute. Es sind über 20 Jahre her, dass ich dieses Geschenk für mich angenommen habe. In einem Gottesdienst ähnlich wie diesem habe ich davon gehört. Mein Gott hat mich geschaffen und mein Gott fand mich so wertvoll, dass er für mich sein Leben gab. Schönheit und Stärke. Anna, Poppy, George und schließlich Will lernen allmählich eine neue Wahrheit kennen und finden darin ihre wahre Identität. Anna entdeckt die Schönheit des Lebens und ihre wunderbare Fähigkeit, diese Schönheit in tänzerischen Bewegungen zum Ausdruck zu bringen. Poppy wird zum König der Lüfte, der als ältester Artist der Welt atemberaubende Kunststücke am Trapez vorführt. Und George kann seine Aggression in Stärke verwandeln und darin jungen Menschen zum Vorbild werden. Mr. Mendes hat die Fähigkeit, die wunderbare Fähigkeit, hinter die Fassaden menschlicher Verhaltensweisen und Äußerlichkeiten zu schauen. Er sieht in jedem Menschen ein einzigartiges, wertvolles und wunderschönes Geschöpf, das voller verborgener Talente steckt. In seinem Blick auf die Menschen können wir etwas von Gottes liebevollem Blick auf uns selbst erkennen. Gott schaut uns mit den Augen eines Vaters und eines Schöpfers an, wertschätzend und voller Liebe. Er sieht uns so, wie er uns gemeint hat. Sein Blick dringt durch unsere Fassade und schaut hinter all das, was das Leben aus uns gemacht hat. Er sieht, wer du wirklich bist. Manchmal sage ich, er sieht das Kind in uns. Denn das Kind wusste in der Regel noch, dass es wertvoll, einzigartig war, zu was Besonderem gemacht. Zeig mir ein Kind, was nicht Prinzessin oder Prinz oder König oder Retter der Welt sein will. Das steckt in den Menschen. So sind wir gemacht. Wir ahnen, dass wir etwas Besonderes sind und auch sein sollten. Das Leben stiehlt uns diese Erkenntnis oft, manchmal schon sehr früh. Er blickt uns an und er sagt liebevoll, du bist wunderbar, wunderbar. Gott sagt es heute zu den 12 Persönlichkeiten, die in unserem Schmetterlingszirkus hineinkommen. Er sagt es genauso zu jedem anderen hier. Die meisten Menschen haben ihr Raupenstadium nie verlassen. Und sie werden es auch bis zu ihrem Tod nicht tun. Sie krabbeln und krabbeln und krabbeln. Von einem Blatt zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Bis irgendwann das Leben auf die eine oder andere Weise endet. Das sollte nicht so sein. Niemand ist bestimmt worden, im Raupenstadium zu bleiben, auch wenn wir alle in diesem Stadium beginnen. Da gibt es den Moment der Verpuppung. Und dieser Moment meint, der Moment, wo wir Gott begegnen, wo wir anfangen zu verstehen, wer er wirklich ist. Er ist nicht irgendein Gott, irgendeine Religion, irgendwas mit Regeln und Dingsbums, irgendwas Organisatorisches. Organisationen sind gut und wichtig, aber das ist nicht Gott. Gott ist der, der sich nach uns ausstreckt, der seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, der uns geschaffen hat und der sich sehnlichst wünscht, wieder vereint zu sein, wieder Gemeinschaft zu haben mit seinem Menschen. Und diese Gemeinschaft ist möglich, glauben Sie mir. Diese Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Ich spreche jeden Morgen mit meinem Gott und er spricht zu mir. Wir haben Gemeinschaft. Es ist kein Monolog, es ist ein Dialog. Er weist mich auf Dinge hin, er korrigiert mich, er ermutigt mich. Er ist mein bester Freund. Er ist der, der immer bei mir ist, egal wo ich bin. Ob es mir gut oder schlecht geht. Ob ich gerade durch eine starke Zeit oder durch eine Krise gehe. Er ist immer da. Und er ist immer gut. Das Gottesbild in diesem Land ist so verfälscht worden in den letzten 50 Jahren. Gott hat so viele miese Dinge unterstellt bekommen. Die Bibel sagt eindeutig, alles, was gut ist, kommt von Gott. Es gibt auch eine andere Seite, über die rede ich heute nicht. Da kommen schlechte Dinge her. Aber wenn du dich Gott nahest, glaub mir, die guten Dinge werden dir mehr und mehr nachjagen. Seien sie anders, sei du anders. Geh auf diesen Verpuppungsprozess zu, den nur Gott in uns vollbringen kann. Ihr werdet danach nie mehr, und das meine ich so, nie mehr derselbe oder dieselbe sein. Nach diesem Prozess ist ja eine Raupe, ist eine Raupe. Ein Schmetterling wird zu etwas, was er niemals vorher war. Ich bin 20 Jahre lang als Raupe durch die Welt marschiert. Und als ich dann Gott fand, mich zu ihm bekehrt habe und erlebt habe, wie anders ist es mit ihm, wie ich meine Flügel auf einmal gebrauchen kann, wie ich auf einmal an Orte komme, wo ich nie hingekommen wäre. Verständnis, Erkenntnis bekomme durch Gott. Ich bin zu was geworden, was ich nie vorher war und was ich mir auch nicht vorstellen konnte. Ich habe vorher schon Schmetterlinge gesehen, aber ich dachte, da kommst du nie hin. Das ist für ein paar wenige, das ist eine ganz andere Kreatur und das stimmt. Aber die Wahrheit ist, ihr, die ihr hier sitzt, gerade ihr in der ersten Reihe, ihr habt diesen Prozess durch. Jeder von euch kam aus dem Raupenstadium raus, irgendwann in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Oder auch schon ein paar Jahre länger, wenn ihr schon getauft seid. Ihr habt erkannt, wie es ist. Teils wart ihr wirklich schöne Raupen. Aber ich sage euch, ihr seid jetzt wirklich schöne Schmetterlinge. Ihr erhebt euch über das, was ihr vorher wart. Ihr tut Dinge, die vorher nicht möglich waren. Ihr habt Kontakt mit dem einen, mit dem Schöpfer. Es ist so ein Geschenk, diese Transformation zu erleben. Ich möchte euch so Mut machen. Hier sitzt mindestens eine Person, die das letzte Mal hier noch als Besucher saß. Bei der letzten Taufe vor einem Jahr und die jetzt hier in die Wanne steigen wird heute. Wer weiß, vielleicht ist der ein oder andere hier, den Gott auf die Weise berührt und der heute anfängt, seine Verpuppung zu vollziehen, um dann in einer Weile, bei einigen dauert es Tage, bei anderen Wochen oder Monaten, herauszukommen und auf einmal zu merken, wow, ich habe jetzt wirklich eine Beziehung mit Gott, ich lebe mit Gott. Die Dinge geschehen, die vorher so unendlich schwierig schienen. Ich fasse zusammen. Gott schuf uns mit einer Berufung. Erinnert euch an den Segen? Er hat uns gesegnet und er hat gesagt, wir sollen herrschen und wir sollen uns multiplizieren. Wir sollen die guten Dinge vermehren. Wir sollen Segen für andere sein. Er schuf uns zweitens mit einem Potenzial. Er gab uns alles mit. Im neuen Bund, wir sollen Kranke die Hände auflegen. Wir sollen beten, wir sollen mit Gott in Beziehung treten. Wir dürfen das. Das ist Teil unseres Potenzials. Wir haben eine persönliche, individuelle Berufung, die jeder Einzelne darüber hinaus noch hat. Die ich nicht weiß, die Gott dir sagen wird, was du tun wirst für unsere Gesellschaft, für unsere Zeit. Und Gott schuf uns mit Wert. Und ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte vorlesen, die mir sehr viel bedeutet und auch so ein bisschen das widerspiegelt, was ich erlebt habe. Ein sehr reicher Mann und sein Sohn teilten die Leidenschaft für Kunst. Sie hatten eine einzigartige Sammlung aufgebaut, die von Picasso bis Raphael reichte. Und die viele Millionen wert war und beschäftigten sich hingebungsvoll mit der Suche nach immer neuen Gemälden. Als der Krieg in Vietnam ausbrach, musste der Sohn einrücken. Er war ein mutiger Soldat und starb im Kampf beim Versuch, einem anderen Soldaten das Leben zu retten. Einen Monat später, zur Weihnachtszeit, klopfte jemand an die Haustür. Es war ein junger Mann mit einem Päckchen unter dem Arm. »Mein Herr, ich weiß, dass Sie mich nicht kennen. Aber ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn das Leben gegeben hat. Sie sollen wissen, dass Ihr Sohn an jenem Tag außer meinem Leben auch noch andere gerettet hat. Sehen Sie dieses Paket? Es enthält ein Bild von Ihrem Sohn, das ich in Vietnam gemalt habe. Ich bin kein großer Künstler, aber ich denke, Ihr Sohn hätte gewünscht, dass Sie es erhalten." Der Vater öffnete das Paket und hielt staunend das Porträt seines Sohnes in der Hand. Es war kein Meisterwerk, aber der junge Soldat hatte die liebevollen Gesichtszüge des Sohnes genau festgehalten. Das Gemälde bekam einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Traurig und dennoch stolz erinnerte sich der Vater an seinen lieben Sohn. Wenige Monate später starb auch er. Bald darauf fand die langersehnte Versteigerung der wertvollen Sammlung statt. Unter den Ausstellungsstücken für die Versteigerung befand sich auch das Gemälde des Sohnes. Der Versteigerer eröffnete die Steigerung mit den Worten: "Wir werden mit dem Porträt des Sohnes beginnen. Wer bietet zuerst für dieses Gemälde?" Betretenes Schweigen. Niemand wollte bieten. Plötzlich erhob sich ein ungeduldiger Mann. "Wir sind gekommen, um die berühmten Gemälde zu kaufen. Machen Sie weiter, bespringen Sie dieses Porträt." Aber der Verkäufer bestand auf der Reihenfolge. "Wer bietet für dieses Gemälde? Wer denken Sie? Es ist ein Bild des verstorbenen Sohnes." Etwas zögerlich war eine Stimme von weit hinten im Saal zu vernehmen. Es war der treue Gärtner des Hauses, der sprach: "Ich biete $100 für das Gemälde." Das war das Äußerste, was er aufbringen konnte. Der Verkäufer fuhr fort. Also $100 sind geboten. Wer bietet mehr? Geben Sie es ihm für $100, dann können wir zur Sache kommen. Der Verkäufer zögerte immer noch. Die Menschen begannen sich aufzuregen. Dann endlich fiel der Hammer und das Bild vom Sohn gehörte dem Gärtner. Der Versteigerer legte den Hammer nieder und sprach: Die Versteigerung ist zu Ende. Und was ist mit all den Kunstwerken? Es tut mir leid, als mir der Auftrag der Versteigerung, die Versteigerung durchzuführen, anvertraut wurde, teilte mir der Anwalt eine geheime Klausel im Testament mit. Es war mir nicht gestattet, diese Klausel vor dem Verkauf des Porträts des Sohnes bekannt zu geben. Die Klausel hat folgenden Wortlaut: Wer das Bild meines Sohnes ersteigert, erbt auch meinen gesamten Besitz, mitsamt allen Gemälden. Wer meinen Sohn aufnimmt, erbt alles.
Und ich habe festgestellt, im Neuen Testament gibt es an die 100 Bibelstellen, wo es zum Thema Taufe etwas gibt. Das ist die Taufe des Johannes, da ist die persönliche Taufe von Jesus selbst und andere Aussagen in den Evangelien, der Apostelgeschichte und in den Briefen. Drei Bibelstellen oder ja eigentlich vier möchte ich gerne lesen mit uns. Die erste findet sich in Matthäus 28, Vers 18 und 19. Das ist nach der Auferstehung und die Jünger begegnen dem auferstandenen Jesus zum letzten Mal. Da sagt die Schrift: Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist das, was wir den Missionsbefehl nennen. Drei Punkte zählt Jesus hier auf in seinen Worten. Das erste ist: Macht sie zu Jüngern. Ein Jünger, das ist eine Predigtserie wert, das können wir jetzt nicht machen, ist ein Mensch, der Christus von Herzen liebt und ihm folgt, egal auf welchem Weg es geht. Das zweite, was Jesus sagt, ist: Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das Wort Taufe meint ein Eintauchen, ein Untertauchen. Und das dritte, was hier steht, heißt: Lehrt sie zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und das ist eigentlich eine Fortsetzung dieses Jüngerschaftsprozesses auf dem Weg mit Gott. Christsein kann man eigentlich nicht gut alleine sein. Dazu ist es nicht gedacht. Man kann auch verheiratet alleine sein, aber das ist auch nicht so gedacht. Und wenn wir auf dem Weg mit Gott sind, dann sind wir berufen, auch in Gemeinschaft zu sein, unter Lehre zu sein und miteinander Gott besser kennenzulernen. Die zweite Bibelstelle finden wir in der Apostelgeschichte, gleich nach den Evangelien, im zweiten Kapitel, im 38. Vers. Pfingsten wird beschrieben in diesem Abschnitt der Bibel und die Predigt des Petrus, die Entstehung der allerersten Gemeinde. Und im 38. Vers sagt Petrus eben: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das war die erste Ausführung des Missionsbefehls, den wir eben gelesen haben. Hier finden wir wieder drei Dinge, die anschließend passiert sind. Menschen nahmen das Wort an, sie ließen sich taufen und sie wurden hinzugetan. Das ist in Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. So viele müssen wir heute nicht taufen. Das wäre schön, aber es wäre logistisch auch ein bisschen schwer. Aber wer weiß, was noch kommt. Sie wurden hinzugetan. Wozu wurden sie hinzugetan? Zur Gemeinde. In 1. Korinther steht, sie wurden in einen Leib hineingetauft. Dann steht noch etwas in Römer 6 zum Thema Taufe, eine ganz wichtige Aussage. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Rom: Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Die Taufe ist eine Symbolik auf den Tod Christi hinein. Wir sind mit ihm begraben, aber wir bleiben nicht im Wasser. Jeder Täufling kommt wieder raus aus der Wanne nachher. Und auch das ist ein Symbol dafür, dass wir in ein neues Leben mit Gott starten. Und zu guter Letzt, Markus 16, Vers 16, da sagt die Schrift: Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wenn wir die Stelle sorgfältig lesen, merken wir, dass bei der Verdammnis die Taufe nicht erwähnt wird. Das heißt, es kommt auf den Glauben an. Wenn du dich bekehrst und keine Gelegenheit mehr hast, getauft zu werden, wirst du trotzdem in den Himmel kommen. Es ist nicht die Taufe unsere Eintrittskarte in die Ewigkeit mit Gott, sondern unser Glaube, unser Vertrauen auf ihn. Aber die Taufe ist ein logischer Gehorsamsschritt anschließend, um Gott auszudrücken: Ich vertraue dir. Und ich trete aus meinem alten Leben heraus in ein neues Leben. Der Grund für die Taufe ist nicht Tradition, ist nicht ein Grund zum Feiern, ist nicht Menschen zuliebe, es zu tun, sondern die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu Christus, ein öffentliches Bekenntnis zu Gottes Sohn vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und in der Bibel geht der Taufe immer der Glaube voraus. Darum kann niemand ein Kind taufen mit biblischem Fundament. Wir können Kinder nass spritzen, wir können für sie beten, wir können sie segnen, das hat Jesus auch getan, aber taufen können wir nur einen mündigen Menschen, der in der Lage ist, selbstständig eine Entscheidung zu treffen, ob er mit Gott leben möchte oder eben nicht. Das ist das, was die Bibel sagt. Es gibt keine Kindertaufe in der Bibel, sondern es gibt nur eine öffentliche Entscheidung, ein öffentliches Bekenntnis zu Christus, und das findet im Wasser statt, und zwar richtig im Wasser statt. Der ganze Mensch wird untergetaucht, so wie wir auch ganz Gott gehören wollen und sollen. Die Taufe ist ein äußerer Akt oder ein äußerer Ausdruck des Aktes unserer Hingabe an den einen, der sein Leben für uns gab. Und es ist etwas Wunderbares, das zu tun. Ja, Amen. Jetzt ist der Pastor weg. Was machen wir jetzt? Ich bin fertig. Okay.
Jetzt kommt der Moment, wo wir ein Foto machen. Vorher und nachher. Und hinterher entscheiden, welches hübsche war. Ihr Täuflinge, kommt doch mal nach vorne hier ins Licht rein. Und unsere Fotografin wird das jetzt nochmal festhalten. Weil so schön weiß wie jetzt, man seid ihr ja nachher immer, aber nicht mehr angezogen. Wir haben schon ein bisschen gehört von Iris jetzt, was so die theologische Grundlage ist, aber wir wollen nochmal gerne persönlich hören, warum macht ihr das? Liebe Grace, du darfst anfangen. Ich bin selbst heute auch Gast hier, weil es ist meine Tochter, die sich heute hier taufen lässt. Ich bin sehr stolz auf sie und sie wird uns jetzt verraten, warum. Ich hoffe, jetzt kommt nicht der Satz, weil ich die Tochter des Pastors bin.
Ich möchte mich heute hier taufen lassen, weil ich immer mit Gott gehen möchte und weil ich auf Gottes Wort hören möchte. Und dort steht, dass man sich auch, wenn man an Gott glaubt, taufen lassen soll und Mitglied werden soll und dort mithelfen soll. Und das möchte ich heute hier tun. Ich liebe Jesus und er ist das Wichtigste in meinem Leben und das zeige ich ihm hiermit auch heute. Und ich weiß, dass er für mich gestorben ist, obwohl ich das gar nicht verdient habe. Und dafür bin ich ihm voll total dankbar. Dankeschön.
Trümper, so taufe ich dich aufgrund des Befehls meines Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und aufgrund deines Zeugnisses im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes, auf den Namen Jesu und auf seinen Tod und auf seine Auferstehung.
Amen. 58, Vers 14. Denn du hast mich vor dem Tod gerettet, vor dem Sturz in die Tiefe hast du mich bewahrt. Ich darf weiterleben in deiner Nähe. Du hast mir das Leben neu geschenkt. Viele kennen vielleicht den Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Meine Selbsthilfe war, mich trotz Missbrauch, Verletzungen, Ängsten und den Misstrauen Menschen gegenüber mein Herz zu öffnen und mich darauf einzulassen, Gott und vor allem Jesus zu vertrauen. Seitdem bin ich nicht mehr alleine.
Selina Pfeiffer, so taufe ich dich aufgrund des Befehls Jesu Christi auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf Jesu Tod und Auferstehung hinein. Amen.
Ich möchte durch meine Taufe ein Zeichen setzen und auch Versprechen abgeben, dass mein Leben bis zu Ende und bis in Ewigkeit dem Jesus gehört.
Barbara Stock, so taufe ich dich, gemäß des Wortes Jesu Christi, auch aufgrund deines eigenen Zeugnisses, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auf Jesu Tod und auf Verstehung. Amen.
Ich habe lange überlegt, was ich sagen soll. Aber ich denke, Leben ist das, was passiert, wenn man planen möchte. Und vor ein paar Jahren habe ich mir nie gedacht, dass ich hier stehen werde und das auch nicht geplant. Ich habe mich in ganz anderen Kreisen bewegt und es wissen auch nicht viele Menschen, was ich getan habe. Und ich möchte einfach damit den Menschen, euch allen Mut zusprechen. Ich habe mich vor vielen Jahren in falschen Kreisen bewegt und Drogenhandel betrieben und das auch missbraucht mit Sportlerdrogen, worauf ich nicht stolz bin. Ich sage das einfach, weil ich damit ausdrücken möchte, dass es auch anders gehen kann. Heute darf ich glücklich sein. Und ich danke meinen Großeltern dafür, dass sie mich großgezogen haben. Meine Eltern, meine Frau Silvane, dafür, dass lieber Gott so gut zu mir war und ist, dass ich mein Leben heute sinnvoll einsetzen darf. Und in der Kindertagesstätte, dass ich von dem, was ich getan habe, nichts davongetragen habe. Und ich bin einfach so dankbar dafür und ich lasse mich heute taufen, weil ich mich zu meinem Papa bekennen möchte und dafür danken, dass er mich so lieb hat und ich ihn liebe. Und ich will einfach sagen, dass es keine Argumente gibt, die gegen den Glauben sprechen, sondern nur Argumente, die dafür sprechen. Ich danke einfach heute, hier zu sein, dass mein Zuhause ist. Danke.
Alexander, ich taufe dich aufgrund deines Bekenntnisses und des Auftrages von Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Tod und auf die Auferstehung Jesu Christi. Amen.
Also ich bin jetzt hier, lass mich taufen, weil ich in den letzten Jahren so viel erlebt habe, war auch immer hin und her, soll ich mich taufen lassen, soll ich mich nicht taufen lassen. Und hier im Christuszentrum habe ich halt wirklich gesehen, das ist das Richtige für mich. Und dann habe ich dann halt noch, so sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich und für alle anderen geopfert hat.
zu halten. Genau.
Ich kann sie halten.
Okay. Also. Thorsten Herbst, so taufe ich dich aufgrund deines Bekenntnisses und aufgrund des Auftrages Gottes. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Amen.
Hatte ich ziemlich schwierige Zeiten, aber durch interessante Gespräche, durch meine Familie und vor allem durch Gott habe ich wieder ins Leben richtig gefunden. Ich habe mein Leben in den Griff bekommen, habe dann ja die Bibel mal gelesen und war irgendwo erschrocken, was so ein altes Buch doch in meiner Situation mir helfen konnte. Durch Gott und durch die Bibel und auch durch diese Gemeinde hat mein Leben sich verändert und ich habe mich verändert. Ich habe schon viel erreicht, aber ich will noch mehr schaffen. Ich will mich noch besser werden und das ist der Grund, warum ich in die Gemeinde gehe.
Malte Dittrich, so taufe ich dich aufgrund deines Bekenntnisses und des Auftrages Gottes. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Amen.
Hallo, ich lasse mich taufen. So war die Frage jetzt. Ja. Also ich will es mal anders da ausführen. Ich bin vor naja, circa genau im Jahr, ungefähr eine Stunde genau, hier gewesen und hatte, sagen wir mal, eine Erleuchtung, wie es mal so ausdrücken soll. Hat sie erst nicht angenommen und naja, einfach drüber weggegangen. Ne? Diese Erleuchtung wurde mir dann bestätigt, so circa von einem Vierteljahr, was mich völlig aus den Wolken gehauen hat, mich überwältigt hat. Ne? Und dann vor 8 Wochen, da waren wir im Gespräch zusammen da, da hatte ich über meine Schulter mal gesprochen, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die Schmerzen sind weg, 2 Tage später, nicht? Also völlig weg, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Gell? Also, ich habe immer viel gezweifelt, nicht an die Existenz Gottes und Jesus Christus und so, sondern dass das was für mich ist. Ich bin von meinem Zweifel endgültig befreit und deswegen will ich mich taufen lassen. Danke.
Sigmund Zehner, so taufe ich dich aufgrund deines Bekenntnisses und aufgrund des Auftrages Gottes. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Amen.
Also die Taufe ist ja ein Glaubensschritt und ich lasse mich jetzt und auch hier taufen, weil ich einen weiteren Schritt mit Gott gehen möchte und ich möchte einfach der Welt zeigen, dass Jesus mein Vater ist und dass ich ein ganzes Leben lang mit ihm gehen werde. Ja.
Silas Wagner, so taufe ich dich aufgrund deines Bekenntnisses und des Auftrages Gottes. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Tod und auf die Auferstehung Jesu Christi. Amen.
Hallo. Erstmal bin ich unheimlich froh, dass ein Großteil meiner Familie heute hier ist. Würdet ihr euch bitte mal outen und mir mal zuwinken? Ich kann euch versichern, dass ich keinem religiösen Wahn verfallen bin heute hier. Also beruhigt euch. Meine Entscheidung, mich heute hier taufen zu lassen, ist eher eine Gehorsamsübung für mich, weil Kopf und Glaube bei mir immer einen gewissen Kampf ausführen. Aber im Endeffekt habe ich mir eine Frage gestellt. Ich denke mal, die ist für auch viele wichtig. Soll das wirklich stimmen mit diesem ewig und für immer Leben nach dem Tod, ja oder nein? Ich habe ja eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür oder entscheide mich dagegen. Wenn ich mich dagegen entscheide, daran zu glauben, gut, habe ich mein Leben eigentlich, wie es heute so ist, bei manchen gut, bei manchen schlecht, aber es ändert sich, glaube ich, nicht. Es besteht auch keine Hoffnung, dass es sich ändert. Aber falls ich doch diesen Schritt wage und mir sage, ja, es gibt sowas, dann habe ich eigentlich gar keine andere Chance mehr. Ich würde ein Risiko eingehen, wenn ich es nicht machen würde. Ich sage dann einfach, es ist so und es wird mich dann im Leben retten, im Endeffekt. Das heißt, diese Entscheidung heute zur Taufe ist für mich eine gewisse Risikoabwägung gewesen und hat für mich so etwas wie eine Art Lebensversicherung, die über den Tod hinausgeht, will ich nur sagen. Ja, die hat eine ewige Gültigkeit, endet nicht mit dem Tod, sondern geht bis in den Tod hinein und darüber hinaus. Und das war für mich einfach der Grund zu sagen, vom Kopf her, ich mache das. Ich hoffe, dass der Rest dann kommt. Also ich bin nicht immer mit mir im Einen, dass alles so stimmt, was hier so erzählt wird. Aber das meiste glaube ich jetzt doch schon. Ja. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er der einzige Weg in die Ewigkeit und darüber zu Gott ist. Das wurde heute mehrfach gesagt in der Predigt und in dem Sinn möchte ich mich auch taufen lassen.
Jetzt hast du mir aber geholfen, weil ohne den letzten zwei Sätze hätte ich Schwierigkeiten gehabt. Ich sitze auf. Horst Gasteyer, so taufe ich dich aufgrund deines Bekenntnisses und aufgrund des Auftrages Gottes. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Tod Jesu und auf seine Auferstehung hinein. Amen.
Also ich möchte mich taufen lassen, weil ich die Liebe Gottes erfahren habe am eigenen Leibe. Ich wurde von verschiedenen Krankheiten geheilt, darunter vor allen Dingen die Schuppenflechte. Mein ganzer Körper war voll. Die, die mich kennen, wissen das. Meine Brüder aus der Zelle haben es gesehen, auch der Pastor. Und ich hatte immer drei Zweifel an mir. Erstens die Schuppenflechte, zweitens das große Gewicht. Das Wasser wird wohl nicht auslaufen, überlaufen. Der Thomas Hoffmann wollte ja vorher 5 Eimer Wasser rausholen. Ja. Und die Christa Neidhöfer hat mir eine wunderschöne Hose gemacht, dass ich auch Platz habe. Und ich möchte mich taufen lassen. In Übereinstimmung mit dem Wort Gottes weiß ich, dass ich geheilt bin. Und ich wandle mich im Glauben an Gott zu wandeln nach seinem Gesetz. Amen.
Siegfried Dittrich, so taufe ich dich aufgrund deines Bekenntnisses und des Gesetzes Gottes. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Amen. Das Team wird uns jetzt noch durch ein Lied führen und danach werden wir euch die neuen Mitglieder und die Täuflinge hier ausgiebiger vorstellen. Jetzt euch die neuen Mitglieder des Christuszentrums vorzustellen. Es gibt Voraussetzungen für die Mitgliedschaft, die alle erfüllt haben. Das ist zum einen in der Beziehung mit Gott zu leben, also bekehrt oder von neuem geboren, wie die Bibel das nennt, zu sein. Hungrig nach dem Heiligen Geist, mit unseren Glaubensgrundsätzen und der Gemeindevision übereinzustimmen, regelmäßig in einer Kleingruppe, in einer Zelle der Gemeinde zu sein, an einem Begegnungswochenende-Prozess teilgenommen zu haben, aktiv in der Mitarbeit der Gemeinde zu sein, durch die vorhandenen Gaben, die jeder hat, den 10. Teil des Einkommens ins Christuszentrum zu geben. Die Gemeindeleitung stimmt zu und ein Jahr auf frohe Mitgliedschaft. Ihr seht, das ist ein ganz schöner Prozess, da zu sagen, okay, jetzt will ich. Also hier wird niemand zufällig Mitglied, sondern wer Mitglied werden will, der hat einen Weg hinter sich gebracht. Und den Weg sehen wir natürlich heute nicht. Wir sehen das Endergebnis. Wir sehen 12 Persönlichkeiten, die sich entschieden haben, die diese Dinge für sich geprüft haben und die heute sagen, jawohl, das hier ist meine lokale Gemeinde, meine Gemeindefamilie oder mein Butterfly Circus. Die erste, die ich heute vorstellen möchte, ist die Ingeborg Steinbrink. Liebe Ingeborg, komm doch mal nach vorne. Du bist die Erste.
Danke.
Ich kann dir jetzt gar nicht genau erklären, warum das so ist, aber du bist die Erste. Ich finde es gut, dass du die Erste bist.
Ja, die Ingeborg ist verheiratet, wohnt in Altendietz, ist vom Beruf Hausfrau, hat sich im Juni 1998 bekehrt, ist 2004 in Israel sogar im Jordan getauft worden. Ja, geht schon eine ganze Weile mit dem Herrn. Sie hat teilgenommen im Mai 2010 an einem unserer Begegnungswochenenden und sie ist in der Zelle von der Maria Bob. Sie sitzt gar nicht in ihrem Stammplatz, da oben. Wunderbar. Und du wirst die Gemeinde künftig unterstützen im Bereich Kinderdienst, worüber uns wir uns sehr freuen. Jetzt wird die Satzstellung kompliziert. So, herzlich willkommen im Christuszentrum. Wir sind beschenkt durch dich, dass du Teil der Familie auch ganz offiziell wirst. Und im Herzen bist du es schon und auch in unseren Herzen bist du es schon lange, liebe Ingeborg. So, herzlich willkommen.
Dann der Nächste, der ist auch schon wieder trocken. Ja, Thorsten ist verheiratet mit Diana. Wo ist Diana? Hier ist Diana. Wer ist noch für euch heute da? Würden die Personen kurz mal aufstehen, die heute hier sind, dass wir euch mal sehen? Das machen wir gleich bei der Inge auch noch. Dankeschön. Wunderschön. Schön, dass Sie da sind und diesen wertvollen Moment miterleben. Du hast deinen Sohn Joshua und eine Tochter Susanna. Joshua und Susanna, 7 Monate alt, wohnst in Montabaur und bist Betriebselektriker. Ist das richtig?
Ja.
Oh. Du hast dich im März 2007 bekehrt und hast im Bebo 2010 teilgenommen und gehörst zur Männerzelle in Dernbach vom Guido. Wo ist Guido? Guido ist der Mann da oben. Jawohl. Und du wirst mitarbeiten als Hausmeister hier im Christuszentrum. Das ist fantastisch. Wir freuen uns. Lieber Thorsten, herzlich willkommen. Jetzt nochmal die Frage, wer ist für Ingeborg heute hier? Bitte steht doch auch mal auf. So, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der Malte Dittrich. Malte, komm doch bitte nach vorne. Malte, du wohnst in Villmar.
Ja.
Du bist Gartenlandschaftsbauer.
Ja.
Und du hast dich im August bekehrt in Christuszentrum, ist das richtig?
Ja.
Oder durch das Christuszentrum?
Ja.
Heute getauft, im Bebo 2011 gewesen und in der Zelle von Ewald. Wo ist Ewald?
Ja.
Ewald ist der Zellleiter, der Zellpapa. Und du wirst mitarbeiten bei den Royal Rangers und wo du eh schon bist, im Bistro-Bereich.
Genau.
Das ist fantastisch. Lieber Malte, herzlich willkommen im Christuszentrum.
Danke, vielen Dank.
Malte, hier ist noch deine Mitgliedskarte. Und du hast da jetzt auch, ihr habt ja beide einen Taufspruch. Magst du den vor? Komm doch mal her. Komm. Oder du mit dem Mikrofon. Lies doch deinen Taufspruch bitte nochmal vor. Deine Stimme ist heute schöner als meine.
Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil.
Amen. Dankeschön.
Wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Hebräer 10, 38.
Halleluja.
Barbara, da bist du. Komm doch zu uns. Barbara Stock wird heute Mitglied, ist getauft worden, ist verheiratet, wohnt in Niederneisen, hat sich im April 2006 bekehrt, heute getauft. 2011 warst du in Bad Marienberg mit auf dem Bevo und du gehörst zur Hauszelle von der Christa. Christa, wink uns mal.
Und alle, deine Familie, wer ist für Barbara heute hier? Macht euch mal bemerkbar. Hey. Schön, schön, dass ihr dabei seid. Ja, du wirst mitarbeiten im Bereich Gebetsdienst zukünftig, wirst das Team von Christa unterstützen. Wir freuen uns riesig, dass du heute ganz offiziell auch in die Familie aufgenommen wirst und möchte dir im Namen der Gemeinde ganz, ganz herzlich willkommen sagen.
Herzlich willkommen.
Danke.
Die Berge zerschmettern wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Amen.
Eine Frau, ein wenig später. Birgit, wo bist du? Da, Birgit. Stellt euch doch mal, wer heute für Horst hier ist. Haben wir schon ein paar gesehen. Steht er noch mal auf. Das ist ja eine ganz große, ganze Reihe voll. Hey, klasse, dass ihr da seid. Prima, vielen Dank. Deine Frau Birgit ist ja schon länger hier, seid verheiratet seit 1976. Mhm. Wow. Du bist Elektroingenieur, hast dich bekehrt, das erinnere ich mich noch dran, am Ehe-Bewo, bei einem Eheseminar in 2007. Du warst im Bewo 2008 und nochmal 2011 und du gehörst zur Zelle von Thomas Hoffmann, das ist der Herr hier drüben. Hi Thomas. In Neunkirchen. Und wird zukünftig oder arbeitet auch schon mit beim CD-Verkauf. Lieber Horst, ganz herzlich willkommen in der Gemeindefamilie.
Dankeschön. Das
ist schön, so Mann.
Danke.
Auch. Bitte schön. Linsen an, ich kann das jetzt, okay? Ich brauche ja kein Mikrofon. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Micha 7.
Ah, danke schön.
Das ist der Onkel von Malte. Wo ist deine Fanclub hier? Steht mal auf. Wer ist für Siegfried heute hier? Hey. Schön, dass ihr alle da seid. Wo ist ich? Du bist vom Beruf oder warst vor deiner Ruhestand Glasreiniger und warst im November 2008 in Bingen auf dem Begegnungswochenende.
Ja.
Ach, und nochmal, du hast dich bekehrt im 2008. Das war auf dem Begegnungswochenende, wo du Jesus angenommen hast. Wow. Und 2011 warst du nochmal. Du gehörst dann auch zur Ewaldszelle, das ist nochmal der bärtige Herr hier vorne, in Dauborn, wenn also hier Männer aus Dauborn sind, das ist eine fantastische Männergruppe auch. Und du arbeitest mit in Zukunft im Gebetsdienst und auch in der Jugendbibelschule. Das finde ich klasse. Siegfried, magst du deinen Taufspruch selbst vorlesen? Dann lese ich es dir. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Das ist ein Wort Jesu, mit dem segnen wir dich, denn das bist du, das weiß ich, du tust das, was er sagt. Herzlich willkommen im Christuszentrum, mein Freund. Alles Gute. Halleluja.
Steht hier ganz genau, am 28. November 2010 bekehrt in der Gemeinde. Du warst 2011 in Bad Marienberg mit auf dem Bewo, heute getauft. Zur Zelle gehörst du zur Heike Ungar. Heike, die Dame neben dem bärtigen Herrn. Und du wirst künftig mitarbeiten im Bereich Kinderdienst. Preis sei Gott dafür.
Da habe ich die jetzt bekommen. Hier
ist, so, hier ist dein Kärtchen. Ganz offiziell. Und auch bei dir möchte ich sagen, wir freuen uns riesig, dass das, was du schon früh geworden bist, im Herzen Teil dieser Gemeindefamilie, unseres Schmetterlingszirkus, wie Bernd es heute zum Ausdruck gebracht hat. Und ja, du bist ein wundervoller Schmetterling, ein Geschenk für uns und wir freuen uns heute, dich aufzunehmen. Herzlich willkommen.
Dass wir das Erbetete haben, dass wir von ihm erbetet haben. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15.
Du bist verheiratet mit Katja. Katja, wer ist für Siegmund alles hier? Zeigt euch. Steht mal kurz auf. Das müssen wir gleich nachholen. Genau. Es darf nicht zu schnell sein, das ist wichtig. Jetzt schön, dass Sie hier sind, mit uns Gottesdienst feiern. Vielen Dank. Siegmund, du hast einen Sohn, der ist Robin. Der sitzt gerade neben deiner Frau hier vorne. Du bist von Beruf Einrichter. Maschineneinrichter. Damit man sich was vor. Ich weiß es ja jetzt, aber vielleicht kann sich nicht jeder was, genau, so ein Spezialschlosser sogar, hast du mir erklärt. Du hast dich bekehrt am letzten Taufgottesdienst, vor einem Jahr. Ich habe das gesehen, am 28. war das, genau, vor einem Jahr, 28. Januar. Und du warst in Bad Marienberg auf dem Begegnungswochenende, gehörst zur Zelle von Bernd Gröger. Bernd, das ist der Herr mit dem Schnauzer, in Waldernbach. Und du arbeitest mitkünftig im Gebetsdienst und in der Hausmeisterei. Fantastisch, ein Schlosser in der Hausmeisterei, was Besseres geht ja gar nicht.
Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, in Klammern selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In Galater 2.
Silvana, das ist die Dame mit den wilden Locken hier vorne. Oh, magst du ihre Locken?
Sicher.
Sieht super aus. Ne? Okay. Du wohnst in Montabaur?
Ja.
Oder ihr wohnt in Montabaur. Du bist in der Ausbildung zum Erzieher, so in der Endphase. Und bist aber gelernter Altenpfleger auch.
Stimmt.
Du bist im Oktober 2010 zum Glauben gekommen.
Ja.
Hier durch die Gemeinde?
Richtig.
Okay. Und am Bebo warst du in 2011 mit dabei, ja, und gehörst zur Zelle von Guido Steinebach. Das ist der Herr ganz in der letzten Reihe, der vorhin schon mal stand, in Dernbach. Und du wirst mitarbeiten im Besucherservice.
Genau. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. 2. Timotheus 4.
Du hast heute auch eine Taufkarte bekommen und du bist noch ledig. Das macht jetzt alle jungen Damen nervös. Thomas und Ulrike sitzen dahin, deine Eltern. Steht doch mal auf, wer heute für Silas hier. Und ja, wohnst in Albach, gehörst zur Zelle von Matthias Eller. Wo ist Matthias?
Dahin
ist. Wird künftig mitarbeiten im Bistro-Bereich. Dann sage ich mal herzlich willkommen, Silas, im Christuszentrum. Finde ich klasse.
Als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hebräer 4, Vers 12.
Grace ist ledig, Gott sei Dank, ja. Wohnt in Heistenbach, ist noch Schülerin, hat sich 2008, also sie hat sich mehrfach bekehrt, aber 2008 ist so das Jahr, wo wir sagen können, da war es vom Alter her und auch vom Bewusstsein her ganz stark. Heute getauft, war letztes Jahr in Bad Marienberg mit auf dem Bebo, gehört zur Hauszelle von der Anna. Anna, wink mal. Ist sogar schon mit dabei im Bereich Bistro und hier hat jemand im Glauben Zellleitung noch dazu geschrieben. Ja, und für mich, das ist mit Kuli da ergänzt. Wir schauen, wir gucken das mal ganz entspannt an. Aber ich freue mich riesig, bin natürlich besonders stolz als Mama, dass du heute auf eigenen Wunsch wirklich total entschieden warst, diesen Schritt zu gehen. Und herzlich willkommen auch in der Gemeinde.